Herzlich willkommen beim Phoenix Podcast.
Der Mädelstreff mit Mehrwert und Tiefgang.
Ich bin Dr. Simone Koch und hier, um außerhalb meiner ärztlichen Tätigkeit möglichst vielen Menschen Wissen zu Gesundheit und Wohlbefinden nahezubringen.
Ich bin Maria Schalow und ich übersetze das Nerdige für den Normalo und bin meines Zeichens CEO der unqualifizierten Kommentare.
Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen und sie sollten natürlich von hervorragender Qualität und sauberen Inhaltsstoffen geprägt sein. Hier kann ich euch alle Produkte von Naturtreu absolut ans Herz legen. Ihr bekommt hier Produkte wie zum Beispiel Nervenstärke, ein B-Vitamin-Komplex mit aktivierten B-Vitaminen oder auch Blutkraft, ein Eisenkomplex kombiniert mit Fenchel, der weniger stark auf den Magen schlägt, oder auch Flammengarde, die Zusammenstellung aus verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen aus Weihrauch, Ingwer und Zimt, die dabei helfen können, Entzündungen vorzubeugen oder diese zu bekämpfen. Mit unserem Code PHOENIX10 erhaltet ihr 10% auf alle Produkte von Naturtreu.
Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Hörerschaft, möchte ich nun sagen, denn ich habe die letzte Bridgerton-Staffel zu Ende geschaut am Wochenende, als ich Simones fantastische Kinder hüten durfte. Und ich war sauer, Simone. Ich war sauer, weil, guck mal, meine große Angst ist ja immer, dass ich der schlechte Einfluss bin für deine Kinder. In irgendeinem Leben war ich mal deine Tochter, in irgendeinem Leben waren, keine Ahnung, ja. Sind ein bisschen so fast wie meine Geschwister, obwohl sie ja nur wirklich mehr als 20 Jahre jünger sind als ich. Aber es gab halt eine von mir wirklich heiß erwartete Sexszene in dieser Serie, ja. Und Laura und ich sitzen auf dem Sofa und haben uns gefühlt, wie wenn man damals so verbotene Filmchen geguckt hat und Mama und Papa waren in der Küche. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, ja. Weil die Kinder halt, keine Ahnung, die durchs Haus gerannt sind, irgendwas gemacht haben, irgendwas gesucht haben und wir haben immer andauernd Stopp gemacht und dann haben wir am Ende weitergespult einfach und haben dann diese wunderbare Szene übersprungen, die ich unbedingt sehen wollte, wie das dicke Mädchen von dem schönen, ich weiß gar nicht, Prinzen ist er nicht, aber ne, lang gemacht wird, um jetzt nicht zu explizit zu werden. Das war mein großer Wochenendsmoment. Ihr Lieben, falls ihr eine Empfehlung braucht, ich finde Bridgerton ganz super, wenn man sich darauf einlassen kann, ja, dass es halt...
Dass es antifeministischer Kack ist.
Ja, genau. Ihr merkt schon, Simone findet es nicht so super, ja, aber...
Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie du und Laura da so drauf abfahren können. Das ist halt echt Das Gegenteil von allem, wofür ihr steht und ihr findet das super. Aber klar, wenn man sich darauf einlassen kann, ist das voll gut.
Genau,
voll romantisch.
Das ist absolut der Punkt. Das finde ich nämlich ist auch die ganz große Überleitung zu unserem Thema heute, sich darauf einlassen können. Es geht ja um das ganze große Thema
Das Yoga. Hat sie gut gemacht.
Ja, sehr gut. Yoga und Meditation und so. Und jetzt wisst ihr ja schon um meine genetischen, ich weiß gar nicht, Prävalenz das richtige Wort, auf jeden Fall meine Gene, ja, Slow kommt und Mao A. Und eigentlich, Simone sagt mir das schon immer, ich müsste meditieren viel mehr, ich müsste viel mehr Achtsamkeit, entstressen ist das Wichtigste, Maria, nicht die 17. Supplement-Tablette, mach mal weniger und beruhige dich und so. Und man kann es sich vielleicht gar nicht so richtig denken, aber es fällt mir schwer.
Also, kann man sich das nicht denken? Nein?
Ja, doch, ich denke schon, dass das sehr offensichtlich ist, meine Gedanken zu beruhigen und mich zu beruhigen. Wir hatten, also als ich noch mit Jan zusammen war, der hatte diese Shakti-Matte und dann hatten wir die zu Hause. Das geht ganz gut durch den Schmerz dann wirklich, dass mal nichts im Kopf ist. Viele andere Methoden der Meditation habe ich schon probiert.
Willst du eine haben?
Hast du noch eine rumliegen oder was? Ja, ich müsste mir einfach mal eine kaufen. Was kostet das? 20 Euro ist doch nur Plastik.
Ja, 30 irgendwie so, ja.
Genau. Ja, und das sind so meine letzten Dinge. Ich habe Yoga das letzte Mal gemacht. Ich weiß nicht wann. Also wirklich ewig her. Ich würde mich noch mal einlassen auf Papi-Yoga. Kennst du? Gesehen? Ja, kennst du das aus dem Internet?
Nee, kenne ich nicht, aber ich stelle mir jetzt vor, dass man Yoga mit kleinen Hunden macht.
Ja, mit Babyhunden, die dann so auf dir rumklettern und so. Das wäre für mein Aufmerksamkeitsdefizit und so super, wenn da so ein kleiner Welpe dich im Gesicht leckt. Naja, lange Rede, ja keinen Sinn, wir haben es verstanden. Für mich ist jetzt nicht das Größte. Jetzt muss ich mir aber heute, darf ich mir heute aber eine Stunde anhören, wie geil das wahrscheinlich ist für die Gesundheit und wie unfassbar krass wissenschaftlich bewiesen alle Vorteile. Ich bin offen, ja, aber auch also ein bisschen ängstlich, dass ich jetzt Druck habe, das tatsächlich dann doch endlich mal umzusetzen. Simone ist bereit und wir haben aus dem letzten Q&A, wer es gehört hat, mitgenommen, ein ganzes neues Podcast-Thema und zwar, ja, was macht Meditation für die Gesundheit? Und Simone, du hast dich ja gerade für den Genetikkurs darauf vorbereitet. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, ohne zu viel?
Ich fand das insgesamt ganz spannend. Also ich habe halt logischerweise für Genetikus auch über Epigenetik gelesen und über epigenetische Veränderungen und was kann man halt tun, was gibt's an bewiesenen Sachen, dass epigenetisch Sachen verändert werden können. Hier kann ich vielleicht schon mal reinschmeißen für alle, die das hören. Also es ist immer, wenn ich was zu Epigenetik mache, dann kommen immer Fragen zu, ja, kann ich auch dafür sorgen, dass meine Erberkrankung XY abgeschaltet wird? Das ist ganz was anderes. Also es geht halt bei epigenetischen Anknipsungen und Ausknipsungen geht es um Single Nucleotide Polymorphisms, also um kleinste Veränderungen im Genmaterial, die dann aktiviert oder nicht aktiviert werden. Theoretisch können auch ganze Gene aktiviert und nicht aktiviert werden, aber Erbkrankheiten betreffen meist komplex mehrere Gene, manchmal ganze Chromosomen und so weiter. Also das ist ganz was anderes, das hat überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun. Das einmal so vorweg, weil ansonsten glaubt vielleicht jemand, er kann sich seine schwerwiegende Erberkrankung wegmeditieren. Und also es gibt auch Autoren und Menschen, die sowas behaupten. Ich will jetzt auch niemanden davon abhalten, das zu versuchen, aber es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich.
Ist das so ein bisschen die Theorie rund um Joe Dispenza und so? Kennst du die Bücher? Genau, ja. Ich habe da nämlich auch, ich habe das geschenkt bekommen und hatte das im Schrank und bei irgendeinem Spa-Ausflug dachte ich mal, ach, liest du das mal, weil mir das halt irgendwer geschenkt hat. Ich habe nicht so da reingefunden, aber darum geht's dann sozusagen in diesen Sachen. Ja, okay, verstehe.
Ja. Gut. Aber was tatsächlich also funktioniert und da weiß nicht, kann ich jetzt ja schon reinwerfen. Also Meditation führt tatsächlich zu epigenetischen Veränderungen und zwar zu gravierenden epigenetischen Veränderungen im Bereich des Cortisols, also der Ablesung von verschiedenen Sachen für das Cortisol, für CRH, also Cortisol Releasing Hormon, also für die Rezeptoren und für die Ansprechbarkeit dafür. Also da kommt es tatsächlich an verschiedensten Stellen zu gravierenden Veränderungen und die halten noch so ein bisschen nach der Meditation an, so 3 bis 4 Stunden und dann verschwinden die aber auch wieder. Desto häufiger man das macht, desto anhaltender sind aber die Effekte. Das ist so ähnlich wie beim Sport, das ist wie mit ich bin jetzt schlank, desto länger man das beibehält, desto mehr wird quasi diese neue Bahn eingeschliffen. Das heißt, wer jeden Tag oder jeden Tag vielleicht sogar zweimal oder zumindest ganz regelmäßig meditiert, der schleift hier halt ein neues Verhalten sozusagen ein und eine neue epigenetische ausknipsen eigentlich, weil epigenetisch, also methylierungsmäßig kann immer nur ausgeknipst werden. Aber das war jetzt schon so ein bisschen vorgegriffen. Ich fand das spannend, das habe ich Maria schon vorher erzählt. Wir waren letzte Woche essen mit 2 ehemaligen Kollegen von Justus, die in der Forschung tätig sind und gerade an neuen Projekten arbeiten jetzt und halt auch in dem Bereich und die arbeiten mit Leuten zusammen, die halt auch epigenetisch viel machen und dann ging es auch um Psychedelika, das war erstmal so ganz spannend und dann da haben sie noch alle gesagt, ja, da gibt's ja schon auch Forschung zu und dann ging es aber auch um Sound und um Meditation und um sowas und da waren sie dann so, das ist ja völliger Quatsch und das hat ist dann ja totaler Schwurbelkram und das ist aber tatsächlich nicht so. Also es gibt halt hier Studien zu diesen Cortisolrezeptoren und so weiter, also Meditation und auch Studien zu Musik, also zu klassischer Musik, dass auch klassische Musik
tatsächlich epigenetische Veränderungen im Stresssystem macht, also in den Genen des Stresssystems. Das Spannende ist aber nur dann, wenn man schon recht jung an klassische Musik herangeführt wurde und klassische Musik versteht. Das heißt, jemand, der in seinem ganzen Leben nie klassische Musik gehört hat und auch kein Musikverständnis hat, dem jetzt Mozart vorzuspielen oder so, bringt gar nichts. Was wäre daraus so das Takeaway? Es macht Sinn, dass man seinen Kindern schon recht frühzeitig auch mal klassische Musik vorspielt.
Da denke ich direkt an diese Kopfhörer auf dem Bauch bei den Schwangeren, ja. Aber was heißt denn verstehen in dem Zusammenhang?
Naja, also klassische Musik ist ja komplex. Also da passiert halt ganz, ganz viel. Und vieles von dem, also es geht halt, also die, was untersucht wurde, ist, glaube ich, Mozart und Bach. Gerade Bach ist zum Teil halt sehr komplex. Und man muss halt eine Idee haben. Also ich glaube, mit Verstehen ist gemeint, dass man diese Stücke, also dass man diese Art von Musik schon recht häufig gehört hat. Wenn du jemanden ein bisschen komplexere Klassik vorspielst, der nie Klassik gehört hat, der sagt halt, gefällt ihm nicht. Also und ist halt, ja, hat einfach keinen Effekt und keine Freude daran.
Okay, verstehe. Jawohl. Mhm.
Genau, ja, so und so kamen wir irgendwie auf dieses Thema und es ist halt auch Teil in meiner Ausbildung zur hier Augmented Psychotherapy Ausbildung spielt auch, wir haben auch einen Meditationskurs, also Meditationsausbildung ist Teil des Kurses, so ist es richtig. Hm. Und da hatten wir dann auch Vorträge dazu und da ging es eben auch viel um die tatsächlichen Auswirkungen von Meditation und von Achtsamkeit aufs Gehirn und deswegen wusste ich, es gibt da relativ viel Forschung zu. Man hat unter anderem halt auch einen ganzen Haufen tibetanische Mönche ins CT geschoben und sich angeguckt, was passiert denn da so im Gehirn und was ist bei denen im Gehirn anders als bei Normalsterblichen sozusagen und was verändert sich, wenn sie meditieren. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das wäre irgendwie mal ein ganz spannendes Thema, mit dem man sich eine ganze Folge beschäftigen kann. Und nicht nur so schnell mal im Q&A, weil ich glaube, das Problem ist in dieser ganzen tatsächlich zu differenzieren, was hat wirklich Einfluss und was ist tatsächlich eher in die Ecke Quacksalberei und vor allen Dingen Abzocke einzusortieren, ist wirklich schwierig. Also Maria und ich haben auch schon vorher darüber gesprochen, es gibt jetzt ja diese ganze Vagusnerv-Devices mit Frequenzstimulation und so weiter. Und auch hier Frequenzen haben massiven Einfluss auf uns und bestimmte Frequenzen, und so summende, vibrierende Frequenzen können parasympathisch aktivierend wirken. Und da gibt's auch Forschung zu. Aber wenn man halt einfach summt und singt, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Summen, Singen und all das schon immer in der menschlichen Kultur eine große Rolle gespielt haben, hat ein starker Vagusnerv oder eigentlich ist Vagusnerv falsch, ne? Ich finde es wesentlich besser zu sagen, es hat eine parasympathisch aktivierende Wirkung, parasympathikus aktivierende Wirkung, weil der Vagus hat auch sympathische Anteile, was oft ignoriert wird. Aber egal, wir reden ja heute nicht über Vagusnerv. Simone verliert
ja, irgendwie
sich mal wieder.
Auch. Maria, naja, doch, es ist ja irgendwie auch, für mich ist zum Beispiel ja auch Meditation, Achtsamkeit, ist das, also geht's am Ende zum Beispiel aufs Gleiche hinaus? Oder ist es, und dann ja auch, also Meditation zum Beispiel, mir wurde mal Tanzmeditation vorgeschlagen, weil da gibt's ja auch so, ja, meditative Tanzgeschichten und sowas. Ja. Zählt das da auch rein? Oder geht's um, also, das wäre jetzt so irgendwie alles so, was ist alles gemeint eigentlich mit diesen Begrifflichkeiten rund um Yoga, Meditation, Achtsamkeit? Muss ich alles davon einzeln machen oder zielt alles?
Nein, das Problem ist, wir wissen es nicht, ne? Also, es gibt halt nicht zu allen Arten von Meditation, Yoga und so weiter gibt es Studien und Forschung. Und deswegen kann man halt annehmen, dass vieles davon eine ähnliche Wirkung hat. Also zum Beispiel zum Thema Tanzmeditation oder so gibt es sicherlich keine Forschung. Die Forschung, die es gibt, geht zu den klassischen Sitzmeditationen und da halt auch es gibt ja transzendente Meditationen, es gibt Meditationen, wo es vor allen Dingen um Liebe und Selbstliebe geht. Und also es gibt ganz viele verschiedene Formen von Meditation und das soll jetzt hier auch nicht das Thema sein, aber es wurden halt nicht alle davon irgendwie einzeln untersucht, sondern Meditation nur so, also an sich, und meistens wurde dann Achtsamkeitsmeditation untersucht. Und im Prinzip bedeutet aber Meditation, den Körper in einen Zustand zu bringen, indem wir zunehmend Alpha-Wellen messen können. Und also der Körper sich, beziehungsweise das Gehirn sich in einem anderen Zustand, Wellenzustand befindet. Manchmal geht es auch noch weiter darüber hinaus. Also das Gehirn kann auch noch in andere Wellenbereiche kommen, aber das ist halt eigentlich so das Spannende und das führt dann wahrscheinlich zu Veränderungen und dann werden andere Zentren im Gehirn angesprochen. Und das andere ist halt Vagusnerv und das ist nochmal wieder was anderes, aber es wirkt auch parasympathisch zu meditieren und Yoga zu machen und so weiter. Das hängt aber auch oft viel vom Einzelnen ab. Also je nach Charakter kann einen halt Meditation auch krass aufregen.
Ja, ja. Yoga-Klassen, Yoga-LehrerInnen, also das Lehrpersonal halt, ja, die VortonerInnen, haben mich schon, ja, oder auch die Leute um mich rum. Also ich neige da auch dazu, da nicht so super entspannt zu sein, ja. Was dann das alles wieder hinfällig macht, denke ich.
Genau. Ne? Ja. Also man muss halt für sich das finden, was funktioniert. Also für Meditation wurde halt festgestellt, dass der präfrontale Cortex, also bestimmte Regionen im Gehirn, ich will jetzt hier nicht die krassen medizinischen Begriffe benutzen, die mit Aufmerksamkeits- und Selbstregulationsfähigkeiten verbunden sind, die werden größer und die werden stark angesprochen bei der Meditation.
Ach Mann, gleichzeitig, das brauche ich doch. Das wäre
ja
schon einer der Punkte, den ich bräuchte.
Meditation wäre sehr, sehr gut für dich.
Oh, ja, okay.
Aber, und der Hippocampus, also das ist halt das, was unser Gehirn miteinander verbindet, der wird dicker und Gedächtnisleistung und Speicherung wird halt dadurch dann auch besser, wenn man regelmäßig meditiert. Wichtig ist, nicht jeder kann von Anfang an mit jeder Art das gut machen. Also Meditation und da voll reinzugehen, kann für Menschen, die sich super schwer tun, mit sowas eher traumatisierend sein. Und deswegen sich so langsam einzufinden in bestimmte Arten von Meditation, das finde ich total wichtig. Also nicht zu sagen, ich mache jetzt hier mal gleich ein Vipassana-Retreat. Das kann halt, also ich erzähle da immer wieder, ich habe noch nie ein Vipassana gemacht, aus folgendem Grund. Ich habe, als ich Anfang 20 war, auf einem ganz anderen Retreat eine Frau kennengelernt, die war vielleicht 33 oder 34 und die war komplett grau. Und die hat gesagt, das kam durch ein Vipassana-Retreat. Also sie war auf einem Vipassana-Retreat und offensichtlich hat dieses da, ich glaube 11 Tage sind das, ne? 11 Tage da komplett zu sitzen und zu meditieren, hat ihren Körper in einen so schweren Stresszustand versetzt. Warum auch immer, ne? Vielleicht gab es irgendwelche Vortraumata und keine Ahnung, dass sie auf jeden Fall am Ende dieses Retreats war sie grau. Also wuchsen all ihre Haare grau nach. Und das war für mich so total, dass ich gesagt habe, sowas mache ich nie. Das soll jetzt kein gegen Vipassana-Retreats oder irgendwas sein, also jeder, der sich da bereit fühlt und sehr empfehlenswert, sowas zu machen, aber wichtig ist eben, sich nicht zu überfordern, also wir neigen auch mit solchen Sachen schnell dazu, uns zu überfordern und dass es dann ins Gegenteil rutscht.
Ja, voll, weil es ja eigentlich ist ja nur rumsitzen und eigentlich ist ja nur ruhig sein. So,
ja.
Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man sich damit komplett rausschießen kann, so Nervensystem.
Naja, aber
wenn
denk
man
mal,
drei
wie
Sekunden,
stressig
ja,
für dich still sein
ja,
und ruhig sitzen ist.
Ja, wenn ich da 3 Sekunden drüber nachdenke, ist das total logisch. Ah ja, okay, krass. Okay, guter Hinweis. Wie hast du dich denn diesem Thema, also klar, du hast jetzt diese Ausbildung auch alles und so, also Breathwork und da zählt ja nun mal auch viel mit rein. Du machst ja jetzt auch diese augmentierte Ausbildung, wo das noch mit reinzählt und so, aber bevor du das gemacht hast, hattest du dich diesem Thema da schon gewidmet oder ist das jetzt erst im Zuge deiner Weiter- und Ausbildung?
Also ich habe angefangen mit Meditation, da war ich vielleicht 7 oder 8. Da habe ich Karate gemacht und beim Karate war der Anfang und das Ende der Stunde, beziehungsweise war immer länger als eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange wir im Unterricht hatten, 2 Stunden vielleicht, war Meditation. Also war, glaube ich, eine Viertelstunde oder so Meditation. Und wir mussten dann ganz, das war so klassisch, ne? Man musste ganz im Lotussitz sitzen und man musste ganz, ganz gerade sitzen. Er ist dann auch rumgegangen mit so einem Stock, der in den Rücken gehalten wurde. Ein sehr strengen Sensei. Und andererseits war das aber, habe ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, also für mich, ich hatte damals schon Schlafstörungen und der hat mir damals dann halt schon Anleitungen zur Meditation für auch zu Hause gegeben, um besser zu schlafen und so und das war für mich super hilfreich. Und dann habe ich schon recht früh angefangen, auch kurz danach in dem Alter vielleicht so ab 10 oder so, also auf jeden Fall noch im Grundschulalter, muss früher gewesen sein, es war noch Grundschulalter, habe ich angefangen so Fantasiereisen zu machen und so geführte Meditation, weil das hatte mein Vater mitgebracht weiß ich nicht, hat er irgendwann von irgendeiner Messe vielleicht oder so. Und das fand ich super, das hat mir halt total geholfen, um runterzukommen. Und ich habe diese Fantasiereisen echt geliebt. Mhm. Und ich habe alle davon, also es gab 3 Alben sozusagen. Mhm. Und die habe ich alle irgendwie mehrfach durchgemacht und weiß ich nicht. Aber es war damals schon so, ich erinnere mich, hatte auf einer Kinderfreizeit hatte ich dann mal welche davon mit und habe die dann gehört, um mich halt da zu entspannen, weil ich ganz schlecht geschlafen hatte, weil ich halt auf solchen Freizeiten auch immer nicht schlafen konnte. Und dann haben die anderen meine CD geklaut und haben dann halt gesehen, also die Hülle, was ich da mache, oder Kassetten waren das, glaube ich, noch meine Kassettenhülle, und haben sich dann halt super darüber lustig gemacht und war, wo ich da schon irgendwie ja erfahren habe, dass das was ist, was nicht unbedingt bei jedem gut ankommt.
Schade.
Ja. Und aber ich habe es trotzdem beibehalten, also es hat mich jetzt nicht davon abgehalten, aber es war irgendwie auch sehr ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also fällt mir jetzt gerade wieder ein, habe ich lange nicht mehr dran gedacht, aber es war damals sehr einschneidend. Und dann hatte ich, später im Studium habe ich halt viel tatsächlich, also klassisch meditiert, dass ich mir dann halt einen Wecker gestellt habe auf eine halbe Stunde oder so und dann einfach versucht habe, Stille in meine Gedanken zu bringen und was in der Richtung zu machen. So ab 20, also habe ich so Hypnotherapien auch gemacht, also geführte Hypnotherapien, und habe da auch Ausbildungen zu gemacht. Ich habe schon ganz früh ganz viel in dem Bereich gemacht. Und ja, ich habe eigentlich immer irgendwas an Meditationen zugehört. Ich habe eine ganz lange Zeit, habe ich Headspace gemacht. Das sind ja immer so geführte Meditationen, so 5 bis 7 Minuten, die habe ich immer in der Mittagspause gemacht. Also ich finde das super hilfreich. Inzwischen mag ich lieber Atemmeditation, also weil es halt auch mit meiner Atemarbeit zusammenhängt, und mache dann eher sowas. Zum Thema Bewegungsmeditation, also wir waren ja, als Maria und Laura auf und meine Kinder aufgepasst haben, waren wir auf einem Embodiment-Workshop. Und eine Übung, die wir gemacht haben, war eine Bewegungsmeditation, wo das Ziel war, immer das jeweilige Gefühl, die Sensation oder den Gedanken, der gerade hochkommt, bewegungstechnisch auszudrücken, mhm, und in die Bewegung zu bringen. Und das ist super einfach, aber erstaunlich hilfreich. Also weil du halt einfach deine Gefühle und so, was gerade so hochkommt und was du gerade empfindest, sofort auslebst und tatsächlich verkörperlichst und durch die Verkörperlichung dem dann ermöglicht, dass es gehen darf. Also fand ich total gut. Toll, ganz tolle Art der Meditation, die ich noch nicht gemacht hatte vorher, also diese Art. Ja, fand ich gut. So, und jetzt haben wir irgendwie ganz viel über sowas geredet, egal. Ja. Ja, wie ist bei dir? Erfahrung mit Meditation,
ja,
Yoga?
Ja, klar, natürlich. Also immer mal wieder irgendwas gemacht. Also alleine auch beim CrossFit gab es eine Zeit lang Yogakurse. Dann hast du mir vor 3 Jahren offenbart, dass ich halt, ich kann es immer noch nicht gut erklären, warum das bei mir, also Cortisol ist doch bei mir auch ein Thema irgendwie, und ich wirk ja, also man, genau, muss nur 10 Minuten neben mir stehen und merkt auch, dass ich ziemlich doll immer auch unter Spannung bin. Und ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt weiß, ich müsste es machen, dass ich mir die Zeit einfach nicht nehme, weil es gibt keinen Grund, ich könnte mir hier an diesem, wir haben riesige Fenster im Wohnzimmer, ich könnte mir hier davor so ein, ich könnte dann auch wieder meiner Shopping-Sucht nachgehen und mir lauter Equipment kaufen, um schön meditieren zu können. Ja, so eine Klangschale und...
Braucht man alles nicht.
Braucht man alles, Simone, braucht man alles, ja. Also eigentlich könnte ich mich da voll reinbegeben. Ich mach's halt nicht nachhaltig. Ich habe auch so einen Podcast auf Spotify, so eine kostenlose Dame, die macht immer so 6 bis 12 Minuten Meditation, so geführte Sachen auch, verschiedenste Sachen auch. Die mache ich auch viel zu selten. Also es ist so ein, ich weiß nicht, das ist irgendwie so der letzte Schritt vielleicht für mich, den ich gerne viel mehr noch einbringen möchte, aber deshalb kann ich auch gar nicht so viel dazu erzählen. Also ich habe alles mal probiert, auch wir haben ja zusammen geatmet. Und ich mag das auch. Aber ich habe das Gefühl, da bräuchte ich jemanden, der morgens zu mir kommt und dann sagt, komm, wir machen das jetzt zusammen. Ja. Und ja,
finde ich, ist auch okay, ne? Also, und dass man sich vielleicht auch Sachen sucht, wo man Lust zu hat, oder wie gesagt, also dass jeder da für sich das findet, was für ihn am besten passt, und dass man eben nicht unbedingt, also es muss halt nicht die klassische Meditation sein. Es können Kundalini-Meditationen sein, die sind auch mit ganz viel Bewegung und so. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das auch was dir Spaß machen würde. Da muss man halt auch so schreien und hüpfen und solche Sachen machen. Okay. Und also es gibt halt verschiedene Arten, die ja da einfach eine Auswirkung haben. Und das, finde ich, ist dann einfach spannend. Und dann, ja, kann man da einfach gucken. Genau.
Was wurde denn aber jetzt bei diesen Mönchen oder, also, gibt es denn wirklich viele Studien dazu oder ist das auch wieder so eine Metastudiengeschichte, wo Sachen zusammengefasst wurden?
Also
oder
es gibt nicht viele Studien dazu, es gibt halt Studien dazu, also es gibt, wie gesagt, so ein bisschen epigenetische Studien, dann gibt es Studien, also wo zum Beispiel eben geguckt wurde, Langzeitmeditation, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, das hat man halt bei den Mönchen gemacht, dass man halt festgestellt hat, okay, die haben größere Hippocampi, also deren Hirnhälften sind besser miteinander vernetzt und sie haben ein größeres Volumen an grauer Hirnmasse im Bereich, bestimmten Bereichen des Frontalhirns, die vor allen Dingen für Stresskontrolle und Ausgeglichenheit und Konzentration und so zuständig sind und für Impulskontrolle. Sowas hat man halt gemacht. Und es gibt Meta-Analysen, also es gab eine Meta-Analyse aus 2014, wo geguckt wurde, bei verschiedenen, also bei Leuten, die lange und viel meditiert haben und hier nimmt man halt immer gerne Mönche. Also ich habe das jetzt halt als so ein bisschen plakativ gesagt, aber die werden halt oft für sowas herangezogen, weil zu deren gehört, das gehört zu deren Leben, zu deren täglichen Praxis einfach. Und dann weiß man halt, die tun das wirklich und die wissen auch, was sie tun. Also die können das halt auch. Und also es gibt schon verschiedenste Studien dazu und dann halt auch größere, also Analysen in dem Bereich. Und das ist im Prinzip halt im Wesentlichen aber das, was dabei rausgekommen ist, dass die Amygdala, also das ist unser Zentrum, was so für Angst und Anxiety und sowas zuständig ist, dass die halt weniger stark erregbar ist und dass es ein bisschen stabiler ist und dass, wie gesagt, der Hippocampus vergrößert ist und die graue Hirnmasse im Portalhirnbereich vergrößert ist, wo Fokus und Stressregulation und Aufmerksamkeit liegen.
Mhm. Okay. Und das bedeutet, dass sie diesen Muskel in Anführungszeichen trainiert haben, also ihr Gehirn halt trainiert haben,
Also use it or lose it, what fires together, wires together. Also desto häufiger, was wir bestimmte Stellen benutzen, desto stärker werden sie in Anspruch genommen und desto stärker werden sie vernetzt, genau. Und was wollte ich noch sagen? Genau, und das andere sind halt Studien zu den Hirnwellen, also das ist halt dann im EEG, aber das ist halt relativ simpel, dass das was schon auch vom Studienaufbau, was ich schon gesagt habe, dass man halt in Alpha-Wellenzustand kommt und wenn es ganz optimal läuft, sogar in einen Theta-Wellenzustand.
Okay.
Ja.
Okay. Und jetzt haben wir über das Gehirn gesprochen, was ja da irgendwie auch mit reinzählt, aber welche physischen Auswirkungen hat denn regelmäßige Meditation? Und was ist denn regelmäßig? Fällt mir dabei auch ein. Also muss ich das täglich machen? Geht es einfach um Konstanz über Jahre, dreimal die Woche auf den Körper? Also welche Auswirkungen?
Ja, das ist
so
halt immer schwierig, ne? Weil es gibt zum Cortisol eine Studie, das ist relativ simpel. Also schon zweimal am Tag 2 Minuten Atemmeditation kann den Cortisolspiegel um bis zu 25% senken. Das ist eine relativ große Studie.
Ja.
Und das ist viel, also es ist eine deutliche Cortisolsenkung und es ist wirklich nicht viel Zeit. Also zweimal täglich 3 Minuten sind 6 Minuten insgesamt. Das kriegt man hin. Die Apple Watch hat so eine Funktion. Ich glaube, es heißt jetzt auch Achtsamkeit. Früher hieß es anders. Oder heißt es Atmen? Ich weiß nicht. Irgendwie so. Entweder es heißt Atmen oder Achtsamkeit oder es gibt beides. Ich glaube, es heißt Achtsamkeit heißt es. Und dann kann man einfach klicken, Apple Watch, und dann muss man seinen Gemütszustand protokollieren und dann kann man auswählen, entweder zwischen reflektieren oder atmen. Und dann gibt die das vor und das geht 1 Minute lang. Und das kann man halt gegebenenfalls 3 Minuten machen, also 3-mal hintereinander. Oder man macht es halt insgesamt 6-mal am Tag. Ich habe schon mal an einem anderen Podcast, glaube ich, erzählt, mein Stiefvater, der macht das immer, wenn er aufs Klo geht. Also der geht aufs Klo und dann macht er 1 Minute Atmen mit der Apple Watch. Mutet ein bisschen witzig an, ist aber super effektiv. Und also so kann man solche Sachen halt in sein Leben irgendwie implementieren. Und ansonsten so, also Meditation sollte eigentlich eine tägliche Praxis sein. Aber es ist halt auch wieder, wenn das dann in Stress ausartet, dann würde ich jetzt sagen, dann lieber nicht. Und dann vielleicht jeden zweiten Tag oder so. Für alles gilt besser ab und zu als gar nicht, würde ich sagen. Grundsätzlich sind aber solche Sachen immer, dass sie halt regelmäßig gemacht werden sollten. Im Tantra ist es so, dass bei vielen Sachen gesagt wird, man soll es 21 Tage hintereinander machen und dann hat sich so ein neues Muster angeblich eingeschliffen. Das ist sowas Typisches, ne? Dass diese 21 Tage hat jeder schon mal gehört. Das wurde, hatten wir auch an anderer Stelle schon mal, das wurde untersucht, ob das da wirklich was dran ist und das ist einfach, also es ist rein anekdotisches Wissen. Bei manchen Sachen geht es schneller, bei anderen dauert es länger und dann hängt es auch vom Menschen ab. Manche Menschen reagieren wesentlich schneller auf was, andere bei anderen dauert es viel, viel länger. Aber ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass wenn man was ganz regelmäßig macht, also so wie ich zum Beispiel in meiner Jugend und so ganz, ganz regelmäßig meditiert habe, dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn man es dann mal ein ganzes Zeitraum nicht macht, weil man eben die Fähigkeit erlernt hat und wenn man es dann wieder macht, super schnell wieder reinkommt. Wenn jemand ganz gerade erst anfängt, dann muss er es, denke ich, schon regelmäßig machen, damit es überhaupt irgendeine Wirkung hat. Ja, und du hattest ja nach Körper gefragt, was passiert im Körper? Also es ist auch spannend, also das ist auch eigentlich so ein bisschen mit Gehirn, also es kommt halt zu einer Endorphinfreisetzung, das sind natürliche Glücklichmacher und Schmerzsenker für den Körper. Also Meditation kann tatsächlich Schmerzempfinden senken und zu mehr Euphoriegefühl führen, also das ist schon durchaus korrekt. Und es kann auch dann zur Freisetzung von Oxytocin kommen, sodass das Liebesempfinden verbessert wird und auch das Empfinden von Liebe zu sich selbst. Mhm. Natural Killer Cells werden theoretisch erhöht und Entzündungsmarker gesenkt. Das wird wahrscheinlich, also das würde ich jetzt einfach so übertragen, die Senkung von Entzündungsmarkern führt eigentlich immer auch zu einer Verbesserung der Insulinsensitivität. Und hinsichtlich Herz-Kreislauf-System, also es akut sinkt die Herzfrequenz und der Blutdruck beim Meditieren oder bei allen Tätigkeiten, die halt in so einen tranceartigen Zustand führen. Das kann halt auch Yoga und Pilates sein. Da können wir gleich nochmal drunter sprechen. Es hängt halt krass davon ab, welche Art von Yoga man macht. Also Yoga kann halt super meditativ sein und Yoga kann einfach nur Sportturnen sein. Da gibt's halt beides. Und Yoga an sich ist auch keine Ancient Practice. Also da wurden halt Sachen aus von den Yogis wurden übernommen. Das meiste, was wir in der westlichen Welt als Yoga kennen, haben sich halt irgendwelche Westler ausgedacht und zusammengefasst. Also da werden alte Sachen mit drin verarbeitet. Aber das westliche Yoga ist was ganz Neues, was es halt nicht schon ewig gibt. Mhm. Aber wenn man das halt so macht, dass es wirklich auch eine achtsame Praxis ist, dann führt es eben zu einer Verbesserung von Blutdruck und Herzfrequenz und kann damit halt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen tatsächlich reduzieren.
Mega.
Ja, voll.
Gut. Schon wieder der nächste Punkt. Weil Herz-Kreislauf-Erkrankungen rollieren ja auch in meiner Familie.
Mhm.
Und Thema Angstzustände, Depressionen, gibt's da irgendwie Untersuchungen zu? Weil Endorphine klingt ja schon mal
genau,
auch dafür hilfreich.
Also Meditation erhöht die Ansprechbarkeit für GABA. Das ist auch das, was
das
sich dann epigenetisch ändert. Genau, GABA ist ein inhibitorischer Neurotransmitter, der dazu führt, dass einfach alles, also alles, was Erregung auslöst, weniger stark zum Einsatz kommt sozusagen in unserem Gehirn. Schlaftabletten oder auch Beruhigungsmittel setzen auch am GABA-Rezeptor an. Und Meditation erhöht die Wirkung des körpereigenen GABAs. Und dadurch, also wirkt es angstlösend und dass Dinge weniger angstmachend sind. Es erhöht auch sowohl Dopamin als auch Serotonin, was Stimmung und Meditation verbessern kann. Und Oxytocin hatte ich schon gesagt, also dass das auch verändert wird. Also da eigentlich alles positive Zustände. Und ich habe das in meinem Buch, das Anti-Entzündungsprogramm, habe ich das mit drin, dass da ging es um Atmung in einer Phase, also es war während meiner Trennungsphase von meinem Ex-Mann. Da hatte ich eine Phase, wo ich furchtbar, furchtbar angespannt war und wo es mir einfach mental total schlecht ging. Und ich das total so, ja, einfach on edge war. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich habe gespürt, mein ganzer Körper war die ganze Zeit unter massivem Stress. Und dann war ich bei so einer Lichtatmung. Und das hat tatsächlich, also dann ist mein ganzes System runtergefahren und dann war wirklich so.
Da erinnere ich mich auch noch dran.
Ja.
Ja. Ja.
Und das war super, super schön. Also das war, ja, hat sich einfach total gut angefühlt, dass ich alles beruhigt habe. Also dann hatte ich wirklich so ein tiefes Gefühl von innerem Frieden. Ja, das war total toll. Also das war so meine erste Breathwork-Erfahrung und war so ein bisschen auch das, was mich dann in das Ganze reingebracht hat, wo ich dann gedacht habe, Ich will auch also später dann eine Ausbildung in dem Bereich machen und so, weil ich das halt total spannend fand. Ja.
Mhm. Erzähl uns mal bitte noch was zur Supplementierung von GABA.
Man kann GABA supplementieren. Es ist unklar, ob das wirklich was hilft, aber es gibt ganz, ganz, ganz viel positive Berichte aus dem Bereich. Wenn ich sage unklar, dann liegt das daran, weil manche Studien sagen ja und andere Studien sagen nein. Das ist manchmal so. Aber also ich muss selber sagen, und dann ist halt die Frage, dann haben mir einige geschrieben, ja, das wäre, das es wird dann immer behauptet, das wäre ein Zeichen dafür, dass die Blut-Hirn-Schranke undicht ist. Das war mal so eine Überlegung. Das deckt sich aber nicht mit dem, was man jetzt in neueren Studien untersucht hat. Also wahrscheinlich wird es diffundiert, ist, wenn durch die Nasennebenhöhlen quasi, also durch bestimmte Bereiche im Atem- und Verdauungstrakt dann ins Gehirn, wenn das der Mechanismus sein sollte. So genau wissen wir es aber nicht. Vielleicht regt es den Körper auch dazu an. Es lohnt sich auf jeden Fall, GABA mal zu probieren. Ja, ihr könnt da gerne, also Abendritual heißt das neue GABA-Präparat von Naturtreu. Also ist GABA mit drin, noch ein paar andere coole Sachen. Könnt ihr gerne unseren Code Phoenix10 nutzen, freuen wir uns. Damit unterstützt ihr uns auch ein bisschen. Aber es ging, sollte jetzt hier nicht ja um Supplemente gehen, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man das eben mal versuchen kann.
Mhm. Nee, ich dachte nämlich, weil ich war noch auf dem Stand, GABA nützt nichts, weil jetzt nicht
genau, ja, ich habe das jetzt für die Storys gerade mal nachrecherchiert.
Genau, deswegen gut, da nochmal drüber zu reden, weil die Frage wäre vielleicht ja sowieso gekommen. Okay, das heißt, wir haben über mentale Gesundheit gesprochen, wir haben über Herz-Kreislauf, hast du erzählt, dass das auf jeden Fall verbessert, Stresspegel und Stressmanagement, Angstzustände, Depressionen, was natürlich jetzt irgendwie mentale Gesundheit, aber um das nochmal mit aufzuzählen, Schlafqualität und Schlafstörungen verbessern. Richtiger Allrounder, muss man ja sagen. Was ist mit Immunsystem? Ja, hast du da auch noch was dafür?
Ja, hatte ich das nicht schon gesagt? Es erhöht die Natural Killer Cells. Okay. Also es führt zu einer Erhöhung der natürlichen Killerzellen und dadurch auch eben zu einer Verbesserung der Immunantwort. Das ist halt alles, was da wichtig ist. Die meisten dieser Studien oder fast alle wurden durchgeführt an sogenannten Long-Term Meditation Practitioners. Das heißt, und wie gesagt, vielfach wurden hier Mönche rangezogen. Deswegen, das finde ich, muss man immer so ein bisschen als ja, Bias oder als Kave da reinmachen. Weil wenn Maria jetzt anfängt zu meditieren, wird es wahrscheinlich ziemlich lange dauern, bis es all diese Effekte erzielt. Weil Meditation muss man lernen. Das, was Maria eben schon gesagt hat. Also Meditation ist wirklich eine Fähigkeit und das ergibt sich halt nicht von heute und auf morgen. Und so ein Long-Term Meditation Practitioner, also ein Mönch, der macht das halt zum Teil 10, 20, 30, 40 Jahre. Und der hat halt eventuell diese ganzen Effekte. Wenn du jetzt anfängst und machst einen Meditationskurs an der Volkshochschule, kann es halt sein, dass erstmal sich wenig bis gar nichts zeigt und man muss dann halt eben dranbleiben. Aber gerade auch, also wir hatten viel, glaube ich, auch über Meditation gesprochen in Bezug auf Binges und Surf the Urge und so. Also auch hinsichtlich Rauchen aufhören, also allen Arten von Süchten und Urge-Kontrolle und so hat sich Meditation absolut bewährt. Also ich bin absoluter Freund von macht das, aber setzt eure Erwartungen nicht zu hoch. Also erwartet nicht, dass ihr halt innerhalb von Tagen dann eure Problematik gelöst habt.
Mhm. Genau. Ja, spielt halt wieder auf dieses ganze System von Ganzheitlichkeit mit ein. Ne?
Ja, total.
Wenn Menschen jetzt Probleme haben, sich in diesem Wust von, oh Gott, das ist ja so viel, aber alles, also ich zähle es nochmal kurz auf, ne? Was haben wir hier alles? Stress und Stressmanagement, Angstzustände, Depressionen, mentale Gesundheit im Allgemeinen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf, Schlafqualität, Schlafstörung, Immunfunktion, Schmerz und Schmerztoleranz, Konzentrationsfähigkeit, kognitive Leistungsfähigkeit, Gedächtnis. Das betrifft ja jeden. Ja, Epigenetik auch noch.
Und gesundere Gene insgesamt, weil die Telomerase soll auch aktiviert werden durch Meditation.
Was ist Telomerase?
Telomerase ist ein Gen, was dafür sorgt, dass die Telomere geschützt werden. Und die Telomere sind so die Enden vom Gen, auf denen nichts mehr kodiert ist. Beschreibe das immer so, als wenn man ein Seil hat, wenn man dann die Enden verschweißt, damit das nicht auseinander frisselt, das sind die Telomere.
Okay.
Und die Telomerase hilft halt, die funktionsfähig zu halten.
Also für alles, ja? Das ist das. Das klingt so ein bisschen nach der Pille, die wir uns alle wünschen, die irgendwie für alles helfen kann. Wir haben schon verstanden, dass es keine Pille ist, weil es dauert einen Moment, bis das alles so
genau,
einsetzt.
Genau, es dauert
ja
einen Moment und man muss es halt auch wirklich machen. Und es ist dann halt auch Hard Work.
Genau, Schatz. Und zu diesem Machen jetzt, ne? Was gibt's denn da alles? Also Retreat für wen vielleicht nicht? Kannst du so ein bisschen Tipps geben? So Yogakurse, du hast es gerade so halb kritisiert, so, ja, das ist viel westlicher Kram mit drin und viel Sport machen und nicht so viel Meditation. Also hast du so, kannst du uns so eine Anleitung, Richtungsweisung geben, was so deiner Meinung nach natürlich nur, also jeder muss selber für sich rausfinden, aber...
Genau, also vor allen Dingen muss jeder eben für sich rausfinden, was für ihn passt und was ihm Freude macht und was auch einen positiven Effekt hat. Was ich tatsächlich super fand, also die meisten Menschen haben ja irgendwie Netflix. Es gibt bei Netflix von Headspace einmal eins, das heißt, glaube ich, Meditation und eins über Schlaf. Und also das ist Headspace, ein Meditationskurs oder so heißt das. Das sind, weiß ich nicht, 15 Folgen und jede Folge ist im Prinzip eine Meditationsanleitung. Da wird das auch alles, ganz viel von dem, was ich gerade gesagt habe, wird da nochmal richtig schön erklärt. Und dann gibt es immer eine geführte Meditation und man arbeitet sich so langsam durch, also von einfacheren zu schwereren Meditationstechniken und kann damit so ein bisschen für sich einfach rausfinden, was funktioniert denn für mich und was macht mir da Freude. Alternativ gibt es eben auch die App Headspace. Und eins der ersten Sachen ist ein Meditationskurs, also wo man dann halt eben meditieren lernt. Wer auch echt super ist, finde ich, ist Sam Harris. Ich meine, der heißt Sam Harris. Der macht auch Meditation. Der macht eine ganz andere Art von Meditation. Das sind viel Meditationen mit geöffneten Augen und wo es halt mehr um Fokus und Konzentrationsfähigkeit und sowas geht. Auch total spannend. Also es sind so Focus-Attention-Meditationen oder Konzentrationsmeditationen. Kann man auch zu Hause machen, indem man sich einfach auf ein Objekt fokussiert oder auf den Atem oder irgendwie sowas, also eher auf was im Außen und versucht die ganze Zeit da dran zu bleiben und das nicht weg, also nicht mit der Aufmerksamkeit abzuschweifen. Super schwer, super, super schwer, das langfristig zu machen. Und aber desto mehr man das übt, desto besser gelingt das und das hilft dann eben auch, Konzentration auf andere Dinge im Leben länger aufrechterhalten zu können. Achtsamkeit ist, dass man einfach so durch Körperempfindungen durchgeht, durch Gedanken. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade erzählt habe mit der Bewegungsmeditation, aber ohne Bewegung. Also, dass man einfach alles, was kommt, kommen lässt. Alles an Emotionen, an Gedanken, an Empfindungen und so weiter aufsteigen lässt und dann nur anguckt und vergehen lässt. Also dass man es einmal so von allen Seiten quasi betrachtet und dann sagt, danke, dass du dich gezeigt hast, du darfst sein, lass dich jetzt gehen. Und wäre halt auch möglich in Kombination mit einer Bewegungsmeditation, dass man versucht, diese Sachen in die Bewegung zu bringen. Wie gesagt, habe ich da gerade das erste Mal gemacht, fand ich total schön. Mhm. Dann gibt's Metta, das ist die Mitgefühlsmeditation, Loving-Kindness-Meditation. Das ist auch eine, also da geht's um ja das Hochkommen lassen von Mitgefühl und Liebe für sich selbst und andere optimalerweise für alles, für die ganze Welt in Liebe aufzugehen. Finde ich eine total schöne Meditation. Haben wir viel gearbeitet mit in unserem Kurs mit Metta-Meditation. Glaube ich, brauche die Welt viel, viel mehr von. Finde ich total schön. Ja, aber gibt es halt dazu dann auch so verschiedene Mantras oder Sätze, die man immer wieder wiederholen kann. Aber im Prinzip ist das Ziel, reinzukommen in dieses Gefühl von Liebe. Ich finde das da auch spannend. Ich hatte letzte Woche, ich hatte so eine Woche, ich weiß nicht so genau, warum. Ich war einfach auf jeden Fall gestresst. Ich habe ja ein neues Projekt, also den Genetikkurs und ich komme nicht so vorwärts, wie ich das gerne möchte und ich hatte vor allen Dingen massive technische Probleme dann mit meinen Videos, dann ich habe mir eine neue Kamera gekauft, dann war ich mit der Bedienung, kam ich nicht klar, dann habe ich die falsche Kamera gekauft, hatte ich zumindest das Gefühl, jetzt ist es doch die richtige, aber egal, ich war halt mit der Bedienung wieder irgendwie nur zu blöd. Dann hatte ich aber Akkus, also zweite Akkus für die Kamera bestellt, das waren die falschen Akkus, der Akku hält nur eine halbe Stunde, also diese ganze Technik Scheiße hat mich völlig in den Wahnsinn getrieben. Und dann ist zu allem Übel auch noch mein Handy voll. Ich habe 2 Terabyte Speicher auf meinem Handy und ich habe es irgendwie geschafft, dieses Handy voll zu knallen mit Videos und so weiter. Also ich weiß schon wie, aber und die Synchronisation auf die iCloud, ich habe hatte ursprünglich 25.000 Items auf meinem Handy, also Videos und Fotos, dauert Wochen. Also das schafft ungefähr 1.000 pro Nacht und es dauert wirklich Wochen und also ich komme deswegen nicht so voran mit dem ganzen Kurs, wie ich das gerne hätte und es ist irgendwie gefühlt gar nicht meine Schuld und das macht mich total wahnsinnig. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr ich dadurch rauskomme aus der Liebe, also Liebe zu meinen Kindern, Liebe zu meinem Partner, Liebe zu meinen Freunden, wie sehr ich in so ein, wieder in so ein Struggle, also ich meine, du hattest das, glaube ich, auch im letzten Jahr ganz, ganz krass, was es einfach mit uns macht, wenn wir so rausfallen aus der Liebe quasi und in dieses Stresssystem wieder fallen. Und da finde ich, ist das halt, solche Meditationen zu machen, ist total super. Ja, dann gibt es die transzendentalen Meditationen. Das ist halt, dass man in so einen Zustand tiefen inneren Friedens kommt. Das ist für Fortgeschrittene. Kann man gerne den aktuellen Kung Fu Panda 4 mal zu angucken. Innerer Frieden. Also das würde ich sagen, ist schon dann die ganz weit oben. Ja, und dann gibt es halt zigtausend. Dann gibt es Mantra-Meditation, Chakren-Meditation, Geh-Meditation. Also es ist echt für jeden was dabei. Kann man halt gucken, was einem da Freude macht. Für mich funktioniert tatsächlich auch Mantra-Meditation und Kirtan singen total gut. Und da hat man halt gleich die Vagus- und Parasympathikus-Aktivierung noch gleich mit drin. Liebe ich, kann ich mich total drin verlieren. Ich habe das Gefühl, ich setze mich da hin und fange mit an und dann macht's Klick und dann sind es drei Stunden später. Es funktioniert für mich super, um in so einen meditativen Trance-Zustand zu kommen. Aber wie gesagt, muss jeder halt gucken. Kundalini-Meditation ist etwas, wo man versucht, die tiefe Energie am Ende der Wirbelsäule zu aktivieren. Also es ist die erdene, sakrale im Sinne von Sakrum, ne, Kreuzbein, also am Ende des Kreuzbeins die Energie zu aktivieren. Und es ist halt viel mit ganz viel Körperbewegung und Atemtechniken und sowas. Ist auch spannend. Jetzt habe ich hier zig Sachen ins Rennen geschmissen. Sucht euch was aus. Huch, jetzt höre ich dich nicht mehr.
Ich soll mich verabschieden, glaube ich. Ich verabschiede mich, ihr Lieben. Tut mir wahnsinnig leid. Hier geht gerade ein krasses Gewitter runter. Ich glaube, das ist eventuell vielleicht der Grund. Also Ton ist gerade komplett ausgefallen. Ich hoffe, es war für euch was Spannendes dabei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, ihr habt ganz viel gelernt über Meditation und Meditationstechniken. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi, ihr Lieben.
Das war der Phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages.
Hey, wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das. Wir sind lustig und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief. Küsschen!
Wenn Helios vom Himmel fällt, verschlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, lichterloh, im Dunkeln lächst das Ungeheuer, der Tod, das Nichts, das Nirgendwo, erhebe dich, erring den Sieg, glaubt und aus der Asche spreiz deine Schwingen und flieg. Du bist die Glut, du bist das Licht, tanz auf den Wellen durch die Gischt. Ein Feuersturm, der Untergang, die Asche und ein Neuanfang. Schwingst dich hinauf zum Firmament, aufs Neue aufersteht.
Die Titelmusik bzw. Abspannmusik hat dir gefallen? Dies sind Beauty and the Bard. Guck doch mal auf ihrer Homepage vorbei.